Don't kill and talk, so ticken Mörder, mit Laura und Ron.
Hallo Ron.
Hallihallo, wie geht's?
Gut, und dir?
Ja, skeptisch.
Skeptisch, warum?
Du hast so viel geschrieben.
Das ist tatsächlich gar nicht so viel. Ich schreibe groß. Das sind 7 Seiten, aber kleine Seiten, und ich habe noch 3 auf dem iPad. Das geht.
Double fuck.
Oh, ihr müsst euch wissen. Erstmal hieß es, also ich habe damit gerechnet, dass Ron später kommt. Auf einmal stand Ron bei mir vor der Tür. Ich war noch nicht fertig mit dem Fall. Und jetzt bin ich immer noch nicht so hundertprozentig mit dem Fall. Aber egal. Ich habe sehr viel darüber gelesen.
You will rock this, Laura.
I know. Aber, was ich dich fragen wollte, Ron.
Ja?
Da wir gerade, wir haben ja gerade so Snacks auf dem Tisch stehen und eigentlich immer vor jeder Folge machen wir so kleine ASMR, dieses langsame Crunchen.
Willst du das einbauen?
Nein. Ich habe tatsächlich, auch während ich die letzten Fälle gegoogelt habe, wusstest du, dass es ASMR
True Crime Podcasts gibt?
Ja.
Reden die denn da so, oder wie?
Ja, dann machen die dieses dann erstache seine Frau. Mit 37. Ja, tut mir leid, aber für mich kannst du keinen True Crime Podcast.
Und dann zog der das Messer und stach es in ihn rein.
Ja.
37 Mal.
Ja, aber tut mir leid, aber...
Und dann schrie sie...
Jetzt hab ich was für Ron entdeckt. Ja, aber tut mir leid, ich kann das nicht ernst nehmen. Also könntest du das oder könntet ihr das ernst nehmen, wenn ihr so einen True Crime Podcast...
Ich könnte es ernst nehmen, da würde ich auch sagen, und jetzt fährt er mit dem Auto weg.
Okay, zukünftig wird es Podcasts ohne Ron geben. Ron, hör auf jetzt, sei leise. Ich werf dich gleich mit dem Kinderbueno ab. Aber ich weiß nicht, ich finde das auf Dauer total störend. Dieses ständige Flüstern und sowas.
Das kann ich auch nicht, aber jetzt kommen wir mal zur Folge, ne? Also heute stellt Laura den Fall vor.
Du kannst mir nicht meine Zeit wegnehmen. Ich mache das so, wie ich das will. Aber okay, wir schießen jetzt los.
Also anscheinend stellt Laura die Folge heute vor, ich weiß es noch nicht. Don't kill and talk. So ticken Mörder. Mit Laura und Ron.
Okay. Es ist irgendwie... legt sich diese Aufregung vor diesen Fällen nicht. Ich dachte, das wird mit der Zeit. Ron wollte ja, dass wir diese drei
Tipps
einbauen.
Jetzt bin ich wieder der Schuldige.
Ja, ich hätte das nicht gemacht. Auf jeden Fall sind meine 3 Tipps. Es handelt sich um einen vermutlichen Einbruch.
Also geht es um Geld.
An der Geschichte ist ein Arzt beteiligt.
Es geht um eine Liebesaffäre.
Und es steht in der, es besteht die Frage, ob es ein Familienmord war.
Okay, ich weiß nicht, um was es geht. ja.
Ich muss mal kurz mein Mikro höher machen. Ich habe das Gefühl, ich rede irgendwie mit meinem Kinn. Und das wollen wir ja nicht, ne? Professional! Ich hab's gleich. Okay. Ich fange einfach mal an. Bist du ready?
Aha.
Seid ihr ready?
Nein.
Und zwar geht es heute um die Familie Shepherd.
Britisch?
Amerikanisch.
Okay.
Und zwar lebt die Familie Shepherd in Bayville, was eine kleine Stadt in Cleveland, Ohio ist, bestehend aus dem Mann Dr. Samuel Shepherd und der Frau Marilyn Shepherd. Sam ist 30, seine Frau ist 31. Marilyn ist Lehrerin an der Sonntagsschule Bay Methodic Church. Sie ist etwa 1,70 Meter groß, eine Brünette, wird von allen beschrieben als forscht, also wie eine Frau sein sollte. Samuel Shepard ist, wie schon gesagt, 30 Jahre alt. Wie alle aus seiner Familie ist er Arzt. Genauer gesagt ist er Dr. Med und ist Neurologe. Arbeitet im Krankenhaus der Stadt. Die beiden, Marilyn und Samuel, verlieben sich in der Highschool ineinander und gelten als Vorzeigepaar. Zusammen haben sie einen 7-jährigen Sohn, Samuel
Haben
Junior.
Die denn noch in der Highschool sowas wie Homecoming Queen oder Prom Queen, Prom King gewonnen? Oder weiß man das nicht?
Also ich kann nur so viel sagen vorweg, dass der Fall in den 50er Jahre spielt, deswegen weiß ich nicht genau, wie es da lief. Die beiden haben einen gemeinsamen 7-jährigen Sohn, Samuel Jr. Shepard, der von allen aber nur Chip genannt wird. Des Weiteren ist Marilyn im 4. Monat schwanger. Eins ihrer gemeinsamen Hobbys ist Wasserski. Und alles in allem wirkt es sehr, sehr harmonisch, sehr, sehr liebevoll. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, für Ron ein paar interessante Details aufzuschreiben. Und zwar ist die Familie sehr, sehr wohlhabend. Sie haben ein Haus, das in der Nähe eines Sees liegt. Und was dich am meisten interessieren wird, wahrscheinlich Ron, sind die Autos der beiden.
Ja.
Unter anderem steht ein Jaguar in der Garage. Aber auch ein, ich habe Angst ein bisschen das auch zu sprechen, weil ich weiß nicht, ein Lincoln Continental.
Continental? Ein Lincoln Continental, ja. Oh, wow. Ein wundervolles Auto, ja, okay.
Ich wusste, dass ich dich damit habe. Ich weiß selber nicht genau, was es für ein Auto ist, aber...
Ein wunderschönes Auto. Es ist groß, so groß wie ein Wohnzimmer.
Ich glaub's ihm auf jeden Fall mal. Und ja, das ist so, wie die Familie nach außen gezeigt wird. So ein bisschen die Geschichte hinter denen. Und ich muss sagen, es klingt total... Ich weiß nicht, das klingt total süß. Er ist Arzt und ich muss mal kurz einwenden. Ich habe tatsächlich den Fall gewählt. Dr. Samuel Shepard. Ich liebe ja, ich glaube, wie schon in 2 Folgen vorher erwähnt, Grey's Anatomy.
Laura ist der größte Grey's Anatomy irgendwie Fan. Fan?
Ja, schon Fan.
Oder?
Und in der Serie gibt es 2 Dr. Shepards. Und die sind beide in der Neurologie und er auch.
Also kennst du jetzt 3?
Also kenne ich jetzt 3. Aber ich muss sagen, die aus der Serie mag ich mehr.
Okay.
Kommen wir einmal zum 3. Juli 1945, das ist nämlich, wo unsere Geschichte anfängt. Und zwar erhalten die Shepherds Besuch von Freunden, und zwar von Don und Nancy Athern. Die beiden bringen ihre 2 Kinder mit. Und die beiden Familien essen dann zusammen. Da es Abend wird, bringen Don und Nancy ihre Kinder rüber in ihr Haus. Die wohnen nämlich in einer Nachbarschaft und legen die Kinder schlafen. Genauso machen es die Shepherds auch mit Chip. Die legen ihn dann oben in seinem Zimmer schlafen. Und die Erwachsenen machen sich noch einen gemütlichen Filmeabend. Da Samuel einen anstrengenden Tag in der Notaufnahme hatte, ging er früher schlafen, und zwar legte er sich im Nebenzimmer auf eine Liege. Das macht er wohl öfter, das ist nichts Besonderes. Wie gesagt, im Nebenzimmer wurde einfach eine Liege aufgestellt, wo er sich oft einfach nach langen Tagen hinlegt und ausruht. Gegen 0 Uhr gingen die Gäste. Kannst du dir vorstellen, was folgt?
Die Frau ist tot. Die Frau ist dicke tot. Weil der Mann kann es ja schlecht gewesen sein, wenn der Fall Dr. Shepard oder irgendwie sowas heißt.
Naja,
irgendjemand muss jetzt sterben. Oder der Sohn.
Naja, es kann
oder der Hofhund.
Es kann auch sein, dass der Fall Dr. Samuel Shepard heißt, weil Dr. Samuel Shepard gestorben ist.
Nein, der stirbt nicht. Der ist nämlich der Mörder oder so.
Auf jeden Fall.
Ich sage dir, das ist wirklich so. Das kannst du mir glauben. Brauchst gar nicht den Fall weiter vorzustellen. Ich weiß das nicht. Okay, ich habe mich beruhigt.
Darüber reden wir später. Und zwar machen wir weiter mit einem Anruf,
der am 3. Juli 1945 nach 0 Uhr passierte, also am 4. Juli schon.
Genau. Wie gesagt, gegen 0 Uhr gingen die Gäste, und etwa gegen 5.40 Uhr klingelte das Telefon bei Spencer Hook, das ist der Bürgermeister und ein Freund der Shepherds. Als er dran ging, war Samuel am anderen Ende. Und ich zitiere einmal, was er zu Spencer gesagt hat.
Oh Gott, ja.
Um Himmels Willen, Spence, komm sofort rüber. Ich glaube, sie haben Marilyn umgebracht. Du hattest also recht, die Frau ist tot. Ron, oh ja! Ron wird langsam richtig guter Ermittler. Spencer und seine Frau Esther fuhren zum Haus und fanden Samuel. Ich werde ihm.
Also die sind dann nach dem Telefonat
sofort aufgestanden und ins Haus des Shepherds gefahren und fanden ihn im Arbeitszimmer. Er selbst war oberkörperfrei, seine Hose war nass und am Knie war ein Blutfleck zu sehen. Er wirkte relativ benommen, war nicht ganz bei der Sache, weshalb Esther Hooks erstmal ins Schlafzimmer rannte, um nach der Frau zu gucken, und fand dort die Leiche von Marilyn.
Nur die Leiche lag im Schlafzimmer?
Genau.
Und er ist auf der Liege da eingepennt?
Genau. Zum Rest komme ich gleich.
Okay.
Gegen 5.57 Uhr riefen die Leute aus dem Haus bei der Polizei an. Und ich finde das wirklich krass. Überleg mal um.
Warte, 7 Minuten später?
Das ist, was ich krass finde.
Und die waren so schnell, also der
Bürgermeister. Das waren 17 Minuten später. Er hat um 5.40 Uhr angerufen. Um 5.57 Uhr wurde die Polizei angerufen. Um 6.02 Uhr, also wirklich nur 5 Minuten später, traf Fred Drankhan am Tatort ein.
Das ist der krasse Polizist.
Seit wann schreibst du dir eigentlich alles mit?
Weil sonst kann ich meine Fragen formulieren.
Ja, weil normalerweise stelle ich die Fragen. Das wird mir zu professionell hier.
Ja.
Da Samuel Shepard nebenbei mal ganz kurz als Polizeiarzt arbeitete, kannte man sich. Also Fred kannte Samuel. Was die Sache natürlich direkt ein bisschen persönlicher machte. Und ja. Einmal zum Opfer. Es wurde nämlich... Huch, mein Mikrofon ist so näher an mich rangerutscht. Es wurde nämlich einmal direkt der Tatort dokumentiert. Das Opfer, also Marilyn, lag mit dem Rücken auf dem Bett. Der Kopf war in Richtung Tür gelegt, was aber total normal ist, weil das Bett direkt gegenüber von der Tür stand.
Warte, aber so, dass die Füße zur Tür geschaut haben?
Ja, sie lag quasi genau gerade, dass sie zur Tür guckt. Aber so haben die Eheleute immer geschlafen. Er hatte ein Bett und sie hatte ein Bett und sie lag einfach gerade in ihrem Bett drin.
Also wenn sie mit dem Kopf zur Tür geschaut hat und so geschlafen hat, it's not good because you cannot sleep like this. Nee, Quatsch, mit den Füßen zur Tür raus darf man nicht schlafen.
Darfst du niemals schlafen. Mach ich aber auch.
Schrecklich.
Ihr Kopf neigt auch in Richtung Tür. Sie ist größtenteils entblößt. Die Unterschenkel sind zwischen der Matratze und einer Holzstange am Bettende eingeklemmt. Ihre Füße schweben ein paar Zentimeter über ihrem Boden. Das Gesicht ist vor lauter Schläge unkenntlich. Man erkennt also kaum, wer sie ist, weil ja, alles angeschwollen ist.
Die wurde totgeschlagen?
Ron, dazu komme ich gleich. Wie gesagt, sie wurde vor lauter Schläge unkenntlich gemacht. Matratze, Wände, Schrank, Türen waren voller Blut. Der mutmaßliche Todeszeitpunkt war 4.30 Uhr und es gab Hinweise auf einen Raubüberfall. Willst du was sagen?
Nee.
Okay,
red
danke.
Weiter.
Kommen wir nun zum mutmaßlichen Vorgehen. Wie Dr. Samuel Shepard es in diesem Moment komplett aufgelöst erzählte. Er wurde wach, weil seine Frau nach ihm rief. Die genaue Uhrzeit kann er zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Als er im Schlafzimmer ankam, fand er eine Gestalt und griff diese sofort an, weil ihm klar war, dass es nicht seine Frau sein konnte. Er kämpfte gegen diese Person, bekam allerdings einen Schlag auf den Hinterkopf, wodurch er kurze Zeit das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, war die Person weg, also prüfte er schnell den Puls seiner Frau. Dieser war allerdings nicht mehr messbar. Falls ihr euch jetzt fragt, oder du auch.
She died dead.
Wo ist der Sohn? Hat sich das keiner gefragt? Hab nur ich mich das gefragt?
Ach so, den Sohn, den hab ich irgendwie vergessen.
Der Sohn schläft nebenan und bekommt von der ganzen Tat nichts mit.
Weil er auch dead ist.
Nein.
He dead.
Shepard hört von unten im Haus Geräusche und rennt die Treppen runter, da er zu dem Zeitpunkt weiß, dass er für seine Frau nichts mehr tun kann. Und der Sohn schläft. Und Shepard ihn deswegen liegen lässt, um keinerlei Panik zu verursachen. Er verfolgt den Einbrecher bis zum See, der nicht weit vom Haus entfernt ist. Dort kämpft er wieder gegen diese Person. Allerdings wird Shepard so sehr von dem Angreifer gewürgt, dass er erneut ohnmächtig wird. Als er wieder wach wird, rennt er ins Haus und ruft, wie gesagt, die Person an. Also, den Spencer. Kommen wir nun zur Täterbeschreibung, was ich... Weiß nicht, das kam, ich finde, das kommt so Schlag auf Schlag. So, oh, da war ein Überfall und sofort, egal wo du nachguckst, es kommt sofort, hier war der Täter. Shepard gibt an, dass der Mann ca. 1,80 Meter groß war, mittleres Alter. Er trug ein weißes Oberteil und für ihn war es super wichtig zu erwähnen, dass dieser Mann buschige Haare hatte.
Hatte der Bürgermeister auch buschige Haare?
Das ist nicht
bekannt. Hatte Shepard buschige Haare?
Nee. Hatte er nicht.
Hatte die Frau buschige Haare?
Ron, nein.
Der Sohn?
Halt die Klappe jetzt. Einmal zum weiteren Vorgehen. Die Polizei rief die Brüder von Samuel an und Chip, also der Sohn, wurde von einem mit zu sich nach Hause gefahren. Der andere Bruder fuhr Samuel ins Krankenhaus, damit man sich einfach seine Wunden und Schmerzen einfach mal genau anguckte. Währenddessen wurde die Mordkommission eingeleitet, weil die Leute in diesem Ort einfach wussten, okay, das ist einfach eine Nummer zu groß für uns, wir müssen die nächstmögliche Stadt konsultieren, wir schaffen das nicht alleine. Dazu kamen dann Robert Schottke und Patrick Garou, schwieriger Name, und der Gerichtsmediziner Samuel R. Gerber wurde hinzugezogen. Es war zu dem Zeitpunkt wohl ein sehr, sehr bekannter Gerichtsmediziner. Das heißt, sobald der war, war für viele eigentlich klar, okay, der Fall wird gelöst. Wir finden super viele Hinweise. Alles klar, es kann sich nur noch um kurze Zeit handeln. Allerdings führte so ein großer Fall in der Nachbarschaft zu unfassbar riesen Unruhen. Und in diesem kleinen Örtchen kam es halt super schnell zu Spekulationen und Möglichkeiten. Da, wie schon gesagt, dieses kleine Örtchen einfach nicht auf so Fälle spezialisiert war und sie nicht genug Leute hatten, halfen tatsächlich Jugendliche aus der Nachbarschaft bei der Suche nach irgendwelchen Fundstücken oder Möglichkeiten, was man sich, finde ich, heute einfach nicht mehr vorstellen kann. So, wenn irgendwo ein Mord geschieht, gibt es natürlich Suchaktionen, aber stell euch vor, es passiert ein Mord und Ron und ich helfen einfach bei der Suche. Ich glaube, das ist ja unrealistisch.
Wir wären aber ziemlich gut da drin, weißt du wieso?
Nein.
Weil wir einen True Crime Podcast machen, der sich Don't Kill and Talk so dick Mörder nennt.
Boah, die würde uns sofort nehmen.
Ja, hallo?
Auf jeden Fall führte das dazu, dass Larry Hooks, also der Sohn von Esther und Spencer, die jetzt erst am Tatort eintraten, der war 16 und er war derjenige, der die Aktentasche von Shepard fand. Etwas in der Nähe vom See, wo Samuel in der Nacht davor einfach ohnmächtig gewürgt wurde und wo dort die Verfolgung endete. In dieser Tasche wurden die Armbanduhr, der Ring von der Studentenverbindung Hannover College gefunden und sein Schlüssel. Möchtest du dazu was sagen?
Das wurde in der Nähe vom See gefunden, also.
Genau.
Und das hatte der Räuber dann irgendwie, also der Täter, anscheinend geklaut.
Ja, oder das wurde vermutet. Okay. Und dass man, also es wurde zu dem Zeitpunkt vermutet, dass er vorhatte, das zu klauen. Sam Shepard ihn aber verfolgt hat und er überwältigt wurde. Was heißt überwältigt? Aber dass er nicht damit gerechnet hat, dass Samuel ihm so schnell hinterhergejagt ist und er vor lauter Kampf und Angst es einfach liegen gelassen hat und einfach abgehauen ist. Da es in den 50er Jahren noch nicht so mit Fingerabdrücken oder Beweisfindung voranging, wurde die Aktentasche einfach an mehrere Leute weitergereicht und ohne Handschuhe oder irgendwas. Das heißt, die Fingerabdrücke wurden komplett von oben bis unten auf den Beweismaterialien verteilt. Was allerdings für viele sehr, sehr merkwürdig war, für viele Ermittler, dass Arbeitszimmer von Samuel sah aus wie ausgeraubt oder durchsucht. Allerdings waren alle Schubladen in seinem Arbeitszimmer gleich weit geöffnet.
Und leer?
Nein, sie wurden nur geöffnet, durchwühlt, aber alle wirklich exakt gleich. Gleich weit geöffnet und genau so gelassen.
Vielleicht war ja der Räuber irgendwie so ein Putzfreak oder so ein Perfektionist.
Aber scheinbar nur im Arbeitszimmer.
Ja, aber vielleicht wollte der auch, vielleicht war auch der ganze, die Frau wurde ja offensichtlich totgeschlagen. Vielleicht sollte das ja auch dann irgendwie so perfektionistisch sein. Ein bisschen Blut da, ein bisschen Blut hier. Nee? Okay, red weiter.
Also genau wie deine Aussagen, auch für die Polizei waren Shepherds Angaben auch einfach nicht plausibel. Deswegen lag der, also es gab keine Hinweise auf Einbruch, deswegen lag der Verdacht nahe, dass es vielleicht häusliche Gewalt war.
Das war bestimmt der Typ. Das war der bestimmt, der ist Neurologe, der hat einen total anstrengenden Job, der hat gar keinen Bock mehr auf sein Leben, hat irgendwas gegen seine Frau und sein Sohn wäre der Nächste gewesen. Und dann wäre das Haus gewesen.
Du denkst gewesen. So verdammt brutal. Ich mache auf jeden Fall weiter. Dadurch, dass für viele super schnell klar war, okay, das muss häusliche Gewalt gewesen sein, wurde sich Obdach einfach keine Mühe mehr bei der Sicherung von Fingerabdrücken und Blutspuren gegeben. Das heißt, es wurde genommen, was gefunden wurde und es wurde jetzt nicht mehr penibel danach gesucht. Kurz darauf, wenige Stunden später, gab es eine Pressekonferenz zu dem Mord. Zu der endlich meiner Meinung nach ein paar Details klar wurden, wie es halt um diesen Tod oder was mit diesem Mord los war. Und zwar blieb die Armbanduhr von Marilyn um 3.15 Uhr stehen, was den Verdacht nahelegte, dass sie gegen die Uhrzeit starb, einfach, dass die Uhr durch grobe Gewalteinwirkung stehen geblieben ist. Und zu deiner Frage, wie sie gestorben ist, sie hat 35 Schläge abbekommen mit einem stumpfen Gegenstand. Diese waren meistens im Bereich des Kopfes.
Alter Schwede, okay.
Und anhand der Schläge und der Gewalt, die grobe Gewalt, die dabei entstanden ist, ging man davon aus, dass dieses Opfer mit Wut ermordet wurde. Was denken wir davon?
Was denken wir davon oder was ist meine Theorie?
Von deiner Theorie habe ich genug. Ich will wissen, was du davon denkst.
Also wenn man jemanden irgendwie... Ich finde ja generell, wenn man jemanden totschlägt, haben wir ja aus dem ersten Fall gemerkt, dass das immer... Oder was heißt immer, aber häufig eine Tat oder ein Verbrechen, ein Mord aus Emotionen ist.
Ja.
Deswegen, wieder um auf meine Theorie zurückzukommen.
Ron, deine Theorie zählt nicht.
Doch, ich glaube, dass der Verbrecher oder der Typ, der die umgebracht hat, das war irgendein Bekannter oder irgendein Ex-Lover von der. Oder irgendwie sowas.
Es gab keinen Ex-Lover.
Dann halt ein super-duper Freund von dem Mann, der heimlich irgendwie was für die Frau empfunden hat. Und dann aber irgendwie, warum auch immer, die Frau umgebracht hat.
Okay, du denkst also, es geht in Richtung Familienkreise.
Ja.
Okay. Dann.
It's a crisis!
Dann wechseln wir einmal ganz schnell vom Tatort ins Krankenhaus, wo Dr. Samuel Shepherd mittlerweile angekommen ist. Bei ihm werden mehrere Prellungen festgestellt, außerdem ausgeschlagene Zähne und ein angebrochener Halswirbel.
Bei dem Mann jetzt?
Ja.
Naja, er wurde ja vom Räuber irgendwie anscheinend vermöbelt.
Genau, deswegen
Warte, stopp, eine kurze Unterbrechung. Die Frau wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen, ja?
Mhm.
Und der Typ wurde aber nicht mit einem stumpfen Gegenstand.
Nein, er wurde mit bloßen Händen geschlagen.
Und man hat im Haus nichts gefunden, was irgendwie Blut, zu viel Blut hatte.
Es ging gerade nur... Also bisher noch nicht. Es geht tatsächlich, dass in ein paar Stunden nachdem die Polizei ins Haus gerückt ist, man hat seine Aktentasche gefunden, man hat Blutproben genommen, man hat soweit alles. aber man hat noch nichts gefunden, was verdächtigt ist. So, wie gesagt, sein Bruder verabreichte ihm ein sehr starkes Schmerzmittel, da er ausgesprochene Schmerzen hatte. Dadurch war allerdings auch keine Vernehmung möglich. Und Gerber untersuchte, also einer der leitenden Kriminalkommissare, untersuchte daher die Kleidung von Shepard. Und zwar Schuhe, Gürtel, Boxershort und seine Hose. Ich muss einmal umblättern. Allerdings fand man nichts. Man hat gesehen, okay, das Knie war blutig, das heißt, er muss in einer Blutlache gekniet haben, was aber im Schlafzimmer jetzt keine Seltenheit war nach dem Angriff. Seine Hose war nass, da er, wie schon ganz früh ausgesagt hatte, dass er den Einbrecher bis zum See verfolgt hatte, dort ohnmächtig geworden ist. Deswegen war das für ihn auch einfach plausibel, okay, er muss im Wasser ohnmächtig geworden sein, deswegen ist die Hose nass. Also für ihn gab es da keine exorbitant gruseligen oder merkwürdigen Sachen, warum er die Klamotten weiter durchsuchen wollte.
Also, dass an seinem Knie Blut ist, verständlich, weil ich glaube, wenn du deine Frau tot auffindest oder dabei, der hat sie anscheinend dann, was heißt anscheinend, er hat sie ja dann gesehen, wie sie umgebracht wurde.
Nein. Er hat sie tot im Bett liegen oder er hat sie im Bett liegen sehen und dass da eine Gestalt stand und er hat die Gestalt angegriffen. Aber ich denke mal, wenn du hingehst und den Puls deiner Frau misst und siehst, okay, deine Frau liegt tot da, dass du dich vielleicht hinkniest oder nicht darauf achtest, ob du was abkriegst, ist wahrscheinlich egal.
Das ist halt schon heavy, wenn du eine Person, die du liebst, die du stark liebst, wenn du die einfach tot auffindest.
Am nächsten Tag kehrten die beiden Kriminalkommissare zurück ins Krankenhaus. Shepard war soweit wieder klar und bereit für seine erste Vernehmung. Dort stellten die Kommissare Fragen, wie war das Verhältnis zu ihrer Frau und gab es in der Zeit irgendwelche Probleme oder sowas. Allerdings stellten die Kommissare auch Fragen zu einer Susan Hayes. Weißt du, wer das sein könnte und woher sie den Tipp haben?
Eine Arbeitskollegin. Eine Freundin von der Frau.
Nicht von der Frau.
Eine Arbeitskollegin von dem Typen.
Es war eine Krankenschwester, die am Bayview Hospital gearbeitet hat. Und laut einer Nachbarin soll Samuel Shepard eine Affäre mit dieser Frau gehabt haben.
Ich hab doch gesagt, irgendeine Affäre.
Ja, stimmt, das hast du tatsächlich gesagt. Ich glaube, ich muss mir wieder schwierigere Fälle ausdenken.
Ja.
Tatsächlich gab es einige Sachen, auf die Schulter zu klopfen. Tatsächlich gab es einige Sachen, die in dem Fall sehr durchwirren waren. Und zwar gab es Aussagen von Freunden von Marilyn Shepard, also von der Ermordeten. Sie war zwar im vierten Monat schwanger, aber hat von sich aus gesagt, sie geht davon aus, dass ihr Mann impotent sei durch die ganzen Röntgenstrahlen, die er abbekommen hat. Und man hat schnell rausgehört, dass sie wohl nicht ganz zufrieden mit der Ehe ist, die sie momentan hatte. Sie ist tot. Dazu kam, dass Nancy, ich kann den Nachnamen nicht, aber die Frau, erinnerst du dich an die Frau mit ihrem Mann, die am Abend vor dem Mord da waren?
Am Abend vor dem Mord, ja.
Sie hatte ausgesagt, dass sie davon wusste, dass Dr. Samuel Shepard eine Affäre mit einer anderen Frau hatte, während er mit Marilyn verheiratet war und diese mit Geschenken überschüttete.
Das war ja generell so in den 50ern, wenn du nur Affäre hattest, war es ja egal. Mhm. Also besonders als Frau war das ja richtig krass dann.
Ja. Dann war für viele relativ schnell klar, alles klar, meine Beziehungstat, alles klar, er hat sie ermordet, er war unzufrieden, hatte eine Affäre, keine Ahnung. Und das fand ich super krass, weil ich darüber herausgefunden habe, dass ein Großteil der Morde Beziehungstaten sind. Etwa 30% aller Frauen, die ermordet werden, werden vom Partner getötet. Das heißt, alle, die Single sind, die haben für immer eine bessere Quote, weiterzuleben. Das ist schon krass.
Look at me!
Ja, du hast eine geringere Rate, nicht getötet zu werden. So. Da du dir die ganze Zeit schön fleißig Fragen aufgeschrieben hast, habe ich jetzt auch welche. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass du Fragen stellen wirst und ich dachte, ich komme dir zuvor. Oder nicht nur ich, das sind Fragen, die sich die komplette Polizei gestellt hat, die da waren. Es gab keine Hinweise auf einen Einbruch. Es gab keine aufgebrochene Tür, kein zerschlagenes Fenster. Also wie ist die Person reingekommen?
Die Person hatte einen Schlüssel. Vielleicht, da die ja wohlhabend waren, vielleicht war das auch der Butler.
Die hatten keinen Butler.
Nein?
Nein.
Waren die nicht so wohlhabend?
Die haben keinen Butler gebraucht. Sie ist ja eigentlich dauerhaft zu Hause geblieben und war Sonntagslehrerin an einer kirchlichen Schule.
Vielleicht sind die dann arm.
Nein. Ich komme zu weiteren Fragen. Wieso gibt es keine Kampfspuren im Schlafzimmer?
Soll ich die jetzt beantworten, oder?
Nein, ich möchte, dass du sie auf sich wirken lässt. Die Shepherds hatten einen Hund, der eigentlich bei jedem Besucher bellt. Warum hat man den Hund in der Nacht nicht bellen hören? Wie konnte Chip schlafen, während seine Eltern gegen einen Einbrecher gekämpft haben, obwohl sein Zimmer direkt neben dem Schlafzimmer seiner Eltern ist? Wo ist das Oberteil von Dr. Samuel Shepherd? Er wurde von jedem ohne Oberteil aufgefunden. Und die Besucher vom Abend vorher haben aber gesagt, okay, er hatte das und das Oberteil, was man später nicht mehr zu Hause fand. Der Tod der Frau muss etwa gegen 3.15 Uhr gewesen sein. Und Samuel Shepherd ist ja wach geworden, angeblich durch die Schreie seiner Frau. Aber der Anruf kam erst um 5.40 Uhr an Spencer. Was ist in der Zeit dazwischen passiert? Samuels Antworten auf all das war, ich weiß es nicht. Was denken wir?
Der Typ war es dicke.
Das ist, woran du festhältst?
Ja, wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, was hier? Natürlich weißt du was.
Das...
Der weiß, irgendetwas weiß der, was wir nicht wissen. Und wir finden heraus, was der weiß, was wir nicht wissen, weil wir wissen, was der weiß, was er nicht weiß.
Du verwirrst mich. Nachdem die Kriminalkommissare weg waren, verlangte Shepard nach einem Anwalt. Und zwar nach William Corrigan, was für viele halt war, okay, wenn er unschuldig ist, warum holt er sich dann einen Anwalt? Das heißt, etwas zu verheimlichen. Und das ist, was das alles so ein bisschen in Schwanken fiel. Ja?
Ich höre zu.
Ach so, ja, du hast mich so angeguckt als...
Aber stopp, der holt sich einen Anwalt dazu, weil der irgendetwas zu verbergen hat.
Genau das, davon ist jeder ausgegangen, der... Jetzt wurde der ein Erdnusschip. Weißt du, allein bei Peggy oder beim ersten Fall, du warst so richtig, oh mein Gott, was ist das? Wie konnte das passieren? Oh mein Gott, regt mich das auf? Und jetzt sitzt du da und futterst einen Erdnusschip und machst selber möglich. Ich kann das bald nicht mehr mit Ron aufnehmen. Jakob!
Ich bin Polizist hier, Emma.
Bist du nicht?
Natürlich.
Also, es war halt super schnell klar, dass der Verdacht auf Samuel fiel. Insbesondere weil, und da kommen wir zur Tatwaffe, angeblich, das ist später nicht mehr nachzuverfolgen, soll auf dem Kopfkissen neben Marilyns Kopf ein Abdruck eines chirurgischen Instruments gelegen haben. Also der muss wohl ein Abdruck gewesen sein und das konnte man angeblich auf ein chirurgisches Instrument zurückweisen, aber wie gesagt, da die Spurensicherung damals...
Und das war dann irgendwie so ein Hammer mit einer Meißel. Naja, du benutzt einen Hammer mit einer Meißel um eine Rhinoplastik. Bei einer Rhinoplastik,
ist ja die... Nein, konzentrier dich. Nein, ich weiß, was eine Rhinoplastik ist, ich weiß, wie sie abläuft, ich weiß, was damit passiert. Sei leise, konzentrier dich.
Aber die Hörer wissen das vielleicht nicht.
Das ist jetzt auch nicht wichtig. Auf jeden Fall wurde das vermutet, wurde gesagt, wie gesagt, allerdings zu den 50er Jahren war es einfach nicht so üblich, dass jede Spur festgehalten wurde. So deswegen, es wurde gesagt, aber man konnte sich im Nachhinein nicht sicher sein. Am 4. Juli führte Adelson, das ist ein Stellvertreter Gerbers, also einer der Hauptkommissare, die Autopsie durch oder der schwangere Marilyn durch. Die Blutart und Blutgruppenbestimmungen waren größtenteils von Mary Cohen, einer Labormitarbeiterin, durchgeführt worden. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie viele Leute einfach mittlerweile einfach dabei waren.
Mary Cohen, wird ihr Nachname C-O-H-E-N geschrieben?
Nein, C-O-W-A-N.
Achso, weil würde sie C-O-H-E-N heißen, vielleicht wäre das dann eine Verwandte von Andy Cohen. Das ist ein Talkshow-Host in Amerika.
Ich glaube nicht. Nach der wesentlichen darauf beruhenden Anklageerhebung wurde Shepard trotz der Einlassung von Shepards Verteidiger Corrigan gegen die Ereignisse der Spurenuntersuchung in einem der USA aufsehenden erregenden Prozesse zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Du nickst? Ist das? War das so offensichtlich für dich?
Nein, aber ich höre zu.
Als
I need more stuff, du.
Okay, warte. Was denkst du? Oder was denkt ihr, war das Motiv für den Mord?
Was ich gesagt habe, how I said before. Und zwar, sie war nicht zufrieden, da er impotent war oder sie es gedacht hat oder was auch immer.
Aber also, sie war im vierten Monat schwanger und sie wusste davon.
Vielleicht war es aber auch einfach nicht sein Kind.
Das wurde auch vermutet, aber deswegen wurden die Bluttests angeordnet, die ich eben erwähnt hatte. Und da konnte zugewiesen werden, dass es sein Kind war.
Und jetzt hat er Haft bekommen.
Jetzt wurde er auf lebenslänglich verurteilt.
Der Typ hat sie umgebracht, Ende, Punkt, aus.
Ja, warte. Der Grund...
Vielleicht war es der Bürgermeister, der die
Nein, hör auf jetzt! Der Grund war Susan Hayes, die ich vor kurzer Zeit erwähnt habe, die Krankenschwester, die im Bay Village Hospital arbeitete. Sie soll Shepards Geliebte gewesen sein und tatsächlich hatte vor Gericht die Zeugin Nancy ausgesagt, also die Freundin von Marilyn Shepard, die auch am Abend vorher da war. Marilyn soll von dem Verhältnis ihres Mannes gewusst haben, soll aber nichts dagegen unternommen haben. Was ich auch total krass finde. Stell dir vor, du weißt es, wenn man fremd geht und du sagst einfach nichts. Kommt da nichts mehr zu? Ich finde das krass.
Was soll man denn da sagen?
Okay.
Also, dass die halt nicht sagt, dass der fremd geht. Also hätte sie es nicht getan.
Na gut, das waren die 50er Jahre, ne?
It was normal back then.
Am 22. Januar 1955 wurde von dem naturwissenschaftlichen Kriminalisten Paul Leland Kirk eine Bitte von Corrigan vorgenommen. Er solle die Spuren nachuntersuchen, allerdings konnte das Urteil nicht mehr ändern. Nach 8 Jahren Haft wurde Samuel Shepards Fall erneut aufgerollt, nachdem Journalisten einige Tatsachen ans Licht gebracht hatten. Welche Tatsachen das waren und was danach kam, ist tatsächlich nicht bekannt. Es ist nur klar, dass er wenige Jahre danach, also 1964, Ariane Tappan Johans heiratete, die auch das Wiederaufnahmeverfahren finanzierte. Ein Jahr später, 1966, wurde er freigelassen und es hat nicht lange gedauert, bis die Medien wieder Jagd auf ihn genommen haben und für ihn einfach eine super schlimme Zeit wieder losging. Aber wie gesagt, zum Fall und zum Wiederaufrollen des Falls findet man sehr, 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 sehr wenig. 1968, also 4 Jahre nach der Hochzeit, reichte Ariane Shepard die Scheidung ein mit der Begründung, dass sie befürchten müsse, ihr Mann würde ihr großen körperlichen Schaden hinzufügen. Du zeigst mit dem Finger auf mich, was...
Weil er es auch einfach war. Die hatte schon eine Ahnung, die hatte schon so einen Hauch davon, ja, dass das so ein kleiner beschissener Schlawiner ist, so ein Hosenscheißer, ey.
1970, im Alter von 46 Jahren, starb Shepard an Leberleiden.
Weil die Frau, der Geist der Frau...
Nein,
hat
Ron!
Ihn umgebracht.
Nein.
Ich als Geist würde es machen.
Shepards Geschichte wurde viele Jahre danach wieder in den Medien bekannt, als Richard Ebeling verhaftet wurde, der früher als Fensterputzer bei den Shepherds angestellt war. Der psychisch kranke Mann hatte 1987 eine Frau ermordet. Der Mord ähnelte in einigen Einzelheiten an Marilyn Shepherd. 1990, 20 Jahre nach Shepherds Tod, versuchten Gerichtsmediziner und DNA-Spezialisten, den wahren Täter mit Hilfe von neuesten Hightech-Technologien zu ermitteln. Das dritte Verfahren im Januar 2000, das Sam Shepherd Jr. und dessen Anwalt Terry Gilbert gegen den Staat Ohio angestrengt hatten, um einen Freispruch nicht für mangels Beweisen, sondern wegen erwiesener Unschuld zu erreichen, endete ohne den von den Klägern angestrebten Freispruch. Also der Sohn von den beiden hatte viele Jahre später nochmal mit dem Gericht zu tun und wollte einfach Freispruch und wollte einfach Gerechtigkeit für seine Eltern, die er nicht bekommen hat. Er sei nämlich von der Unschuld seines Vaters überzeugt gewesen. Möchtest du was sagen?
Ich bin noch immer nicht überzeugt. Auch dieser Richard Ebeling, die haben sich zusammengetan.
Nein! Die hatten nichts miteinander zu tun. Und Shepherd hat davon gar nichts mehr mitgekriegt. Der ist 1970 gestorben. Und
ja, an Leberschmerzen oder Leberversagen, was das auch immer war.
Leberleiden,
Leberschmerzen, das Gleiche.
Nein! Er ist 1970 gestorben und viele, viele Jahre später, 1987, 17 Jahre später, kam das erst mit dem Mord der Frau raus.
Ich wechsle meine Theorie.
Schieß los.
Richard Ebeling war es.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Aber trotzdem glaube ich, dass der Ehemann nicht ganz unschuldig war.
Wir werden es nie erfahren.
Wie jetzt? Das war's?
Ja.
Nee.
Ich habe euch mal wieder einen Cold Case mitgebracht, aber ich dachte, diesmal sage ich es einfach nicht, weil du letztes Mal so unbefriedigt von Anfang an warst, dass ich dachte, ich lasse dich jetzt bis zu Ende warten.
Ich war gar nicht unbefriedigt. Was ist das denn für ein Scheiß?
Ja, das habe
ich. Das war der Typ, das war dieser Richard Ebeling, aber der Mann, dieser Neurologe, der war auch nicht ganz unschuldig, der hat auch irgendwas gemacht. Ich wette es mit dir, da war irgendetwas. Kannst du mir nicht erzählen. Richard Ebeling hat die Frau umgebracht.
Man weiß es nicht.
Doch, der Mann ist dem hinterhergelaufen.
Nehmen Sie mit, Nein, man weiß es nicht. Tatsächlich wusste ich nicht, dass es ein Cold Case ist, bis so ungefähr 20 Minuten, bevor du da warst.
So, okay, und was hast du noch dann?
Das war's.
Hast du keine weiteren Infos?
Das war's.
Was glaubst du denn, ist passiert? Du bist doch hier jetzt heute die Expertin in der fünften. Ist das die fünfte Folge? Ja, in der fünften Folge. Du bist die Expertin in der fünften Folge. Let's go. What do you think?
Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß es nicht. Also, ich finde, es klingt sehr, sehr stark nach dem Mann, vor allem, weil man einfach nicht weiß oder nicht bekannt ist, wo sein Hemd ist. Und es gab keine Einbruchsspuren, obwohl in Amerika schließt man auch oft die Tür nicht ab, deswegen weiß ich nicht, wie das da ist. Man hat, wie gesagt, den Hund nicht bellen gehört, der Sohn hat geschlafen. So, und ich denke mal, er ist Arzt oder er war Arzt. Und als Neurologe zu wissen, wie gesagt, die meisten Stellen, bei denen sie verletzt wurde, waren am Kopf. Ein Neurologe weiß natürlich, wo er hinzielen muss. Deswegen würde ich sagen, mich würde es nicht verwundern, wenn er es war. Ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass es wirklich ein Einbrecher war. Vielleicht jemand, der sie kannte, weil die beiden waren, wie gesagt, das Vorzeigepaar. Viele waren mit ihm befreundet. Viele kamen super mit ihr klar. Was ich tatsächlich auch für einen Moment gedacht habe, ist, dass es Susan Hayes war. Aber, also die Affäre von Samuel. Aber die hätte nicht gegen Samuel kämpfen können.
Genau. Der Täter muss ein Mann gewesen sein. Und er wurde ja auch als Mann beschrieben. Es wurde aber nur einer beschrieben. Wenn es zwei waren, dann ergibt sich meine Theorie. Dann war der Neurologe nicht unschuldig.
Nee, dann war es wahrscheinlich der Fensterputzer und sie, laut deinen Überlegungen.
Nein, da war das Richard Ebeling, der war ja Fensterputzer.
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 Fensterputzer, ja.
Fensterputzer.
Mhm.
Und sie.
Also, ich sag ehrlich, ich habe keine Ahnung. Was mich auch so ein bisschen traurig gemacht hat, Ron. Nein, okay, sag.
Was ich krass finde, ist, dass der Hund und dass der Sohn, dass die einfach mucksmäuschen still waren.
Ich auch. Und was ich auch sagen muss, was mich generell an dem Fall ärgert, du hast halt super viele Informationen nicht, ne? Du hast von ganz am Anfang von den Pounds, was hast du ganz viele Möglichkeiten und was weiß ich was. Aber zum Fall, weil einfach so viel nicht dokumentiert wurde, für die war es super schnell klar, okay, das muss Shepard gewesen sein. Das war der Mann, wir notieren hier gar nicht weiter. Deswegen hast du so viele Tatortnotizen einfach gar nicht mehr. Und es ist so schwer mittlerweile nachzuverfolgen. Auch zum Fall gibt es kaum was.
Das waren halt aber auch nun mal die 50er Jahre,
ja,
ne?
Genau deswegen. Also da war halt super schnell klar, okay, es war häusliche Gewalt. Wir müssen ja keine Spuren mehr nehmen, das ist klar. Und dann war es das. Also ich finde den Fall super spannend. Aber ich finde es schade, dass einfach nicht so viele Möglichkeiten da waren.
Who knows? Vielleicht machen wir ja mal ein Part 2, wenn wir ein paar Infos finden.
Finde ich, wenn wir einfach schreiben, bitte nehmen Sie den Fall wieder auf.
We would be for that.
Yes.
We also speak English. Very good.
Ich habe jetzt Englisch-Leistungskurs. I'm very great at it.
I know. We are both great at it. Auf jeden Fall, es war mal wieder ein super spannender Fall.
Bitte vergiss nächstes Mal dein Notizbuch. Das macht meine Fälle wesentlich einfacher, wenn du nicht alles mitschreibst.
Nee, ich mach das jetzt immer.
Okay.
Und somit? Tschö.
Tschö.
Don't kill and talk. So ticken Mörder, Laura und Ron.